Kreis ab. Die führende Handballsendung im Internet.
Fucking Champions League Finale, meine Fresse.
Die Führung hatten wir auch nicht verdient eigentlich in der ersten Halbzeit.
Wahrscheinlich wird sie jetzt von mir hören, wenigstens das kann ich.
Dann schwellt meine Brust an wie die von Dolly Buster.
Das kann kein Dauerzustand sein.
Wir wollen alles dran setzen, um wieder deutscher Meister zu werden.
Mit Sascha Staat.
Hallo und herzlich willkommen zu Episode 66 von Kreisab. Es ist mal wieder an der Zeit, über Handball zu sprechen, und das tue ich wie fast jede Woche mit Christian Stein von Handball World. Hallo Christian.
Ich grüße dich.
Ja, was sind die Themen in dieser Woche? Es geht vor allem um den Abstiegskampf gleich mit Sven Andreas Bothe von Radio Blomberg. Mit ihm spreche ich primär über den TBV Lemgo. Wir wollen sprechen über einen möglichen Nachfolger von Bernhard Bauer als DHB-Präsident. Vielleicht hat Christian da wieder etwas gehört. Und wir sprechen über die Verletzung von Dominik Klein, gleich dann auch noch über die zweite Liga. Aber Christian, lass uns loslegen mit dem Kreuzbandriss. Gute Besserung übrigens direkt mal in Richtung Dominik Klein mit der Verletzung, die er sich zugezogen hat beim Auswärtsspiel des THW Kiel beim HC Erlangen. Ja, was gibt es dazu zu sagen? Jetzt haben sie nur noch Rune Dahmke auf Linksaußen, ne?
Ja, der THW Kiel hat sich vor der Saison dafür entschieden, den Kader auf Linksaußen entsprechend abzuspecken. Gudrun Waller-Sigurdsson hat das Angebot zur Vertragsverlängerung abgelehnt und hat sich für den Wechsel nach Barcelona entschieden. Und der THW Kiel hat sich dafür entschieden, dass Dominik Klein die klare Nummer 1 wird und dahinter nur Rune Dahmke als Absicherung fungiert, und hat sich dafür entschieden, diese finanzielle Einsparung dann lieber in den Rückraum zu investieren. Die Belastung für Dominik Klein entsprechend hoch diese Saison, und ich denke, dass es auch darauf zurückzuführen ist.
Dr. Christian Stein hat mal wieder analysiert und sagt, es liegt an der hohen Belastung. Ja, wer könnte denn dann Rune Dahmke eventuell entlasten? Meinst du, die schlagen da nochmal irgendwie auf dem Transfermarkt zu und zaubern da irgendjemand aus dem Hut, der in dieser Saison halt noch nicht gespielt hat?
Naja, also die Alternative, einen ehemaligen Linksaußen des THW Kiel zu verpflichten, da wird schon ein bisschen rar. Ich glaube, Nikola Jakobsen wird nicht zur Verfügung stehen. Ansonsten, ja, Stefan Kretschmer ist natürlich immer noch in Topform, wie man am Tag des Handballs gesehen hat. Also ja, von daher wird er sich möglicherweise über eine Anfrage seines ehemaligen Trainers Alfred Gislason freuen können. Ansonsten sind die Alternativen rar gesät. Und wir müssen natürlich auch berücksichtigen, eine essentielle Aufgabe eines Linksaußen in der heutigen Zeit ist das Gegenstoßspiel. Und es ist vielleicht mit 42 Jahren dann doch nicht so sehr ausgeprägt, da noch zu glänzen und den Jungspunden da einige Meter irgendwie abzunehmen. Also von daher könnte ich mir vorstellen, dass der THW Kiel jetzt im Saisonendspurt nicht unbedingt reagiert.
Nichts gegen den Kollegen Kretschmer, aber wer ähnlich alt ist, und den Namen habe ich zuletzt irgendwo im Internet mal aufgeschnappt, Lars Christiansen. Könntest du dir vorstellen, also der ist eventuell ein bisschen fitter als Kretsche, sage ich jetzt einfach mal so. Könntest du dir vorstellen, dass der THW sagt, ja, wir fragen den mal an, aber so ein ehemaliger Flensburger, dass der das macht, sehr unwahrscheinlich, oder?
Also vorstellen, dass man in Kiel anfragt, ja, vor allem, dass Thorsten Storm seinen ehemaligen Spieler anfragt, das kann ich mir schon. Ich glaube aber nicht, dass Lars Christiansen dafür zur Verfügung steht. Das kann ich mir beim besten Willen im Moment noch nicht vorstellen.
Gut, dann warten wir mal ab, ob der THW noch irgendjemand anderen verpflichtet, um da Rune Dahmke eventuell zu entlasten. Siehst du sonst Alternativen im Kader selbst? Also Rasmus Lauge-Schmidt hat das wohl am Wochenende dann auch kurz gespielt.
Das ist natürlich häufig so, dass gerade körperlich nicht ganz so präsente Spieler im Rückraum dann auch mal gerne auf Außen ausweichen. Ich denke auch, dass Philipp Hiecher, Kiels eierlegende Wollmilchsau, dann auch diese Position ausfüllen könnte, wenn es nötig wäre. Und ansonsten denke ich einfach, dass der THW Kiel auch das Spiel mit zwei Kreisläufern etwas häufiger praktizieren wird. Gerade dann in der Champions League, dass man dann auf René Tofthansen und Patrick Wienzek da als hartes Duo am Kreis setzt und so noch mehr über den Rückraum und rechts außen dann kommt.
Das wäre allerdings ein hartes Duo. Naja, das bleibt auf jeden Fall abzuwarten, und schauen wir mal, was am Ende dabei rauskommt. Vielleicht überrascht uns Rune Dahmke ja mit sensationellen Leistungen in den Spielen, in den restlichen Spielen in dieser Saison. Ja, was haben wir noch für Themen? Ich habe es eben schon angedeutet. Wir hatten ja letzte Woche den Rücktritt, den sehr überraschenden, von Bernhard Bauer als DHB-Präsident. Hast du da neue Namen möglicher Nachfolger für uns?
Nein, neuen Namen gibt es im Moment noch nicht zu sagen. Natürlich haben wir letzte Woche ja schön spekuliert. Wird man dann sehen, ob es da von diesen Kandidaten einer auch wird? Das müssen wir einfach mal abwarten, wer es dann letztendlich am Ende machen wird, beziehungsweise auch sehen sich da die DHB-Landesfürsten auch insgesamt einigen können.
Das wird interessant sein zu beobachten. Bis wann rechnest du denn da mit einem Nachfolger?
Naja, also es muss ja erstmal ein außerordentlicher Verbandstag fristgerecht einberufen werden. Das sind dann auch meistens noch ein paar Wochen, die da ins Land gehen. Und bis dahin ist ja auch Marc Schober noch stellvertretend im Amt. Also von daher rechne ich so schon damit, dass es insgesamt 4 Wochen dauern wird.
Gut, so viel Zeit sollten wir als Handballfans haben. Und ich denke, der DHB wird da schon eine ordentliche Lösung finden. Hoffen wir mal. Und dann haben wir die Möglichkeit, zum nächsten Thema weiterzuspringen. Die SG BBM Bietigheim hat den Geschäftsführer freigestellt. Timo Schön, nach 9 Jahren, kommentarlos. Was sagst du denn dazu? Ist das so eine Hauruck-Aktion eines Teams, das wahrscheinlich dann doch wieder in die zweite Liga absteigt? Ich meine, es war schon sensationell genug, dass sie aufgestiegen sind. Aber ja, nach 9 Jahren und dann im Prinzip ohne Kommentar, ist schon ein bisschen dubios.
Ja, in Bietigheim ist es ja schon diese Saison bei den Frauen entsprechend so gewesen, dass man sich da ein bisschen in der sportlichen Führung nicht ganz einig war und bei den Männern eben scheinbar auch etwas ungewöhnlich, finde ich das Ganze auch. Macht man es eigentlich nicht, zumal man ja auch sehen muss, dass Bietigheim jetzt wirklich im Vergleich zu den Erwartungen, die wir vorher an sie hatten, doch eine relativ ordentliche Saison spielt. Also das hätte man ja ihnen teilweise nicht zugetraut. Von daher finde ich das beachtlich, aber das muss man letztendlich sehen, was da die Gründe sind. Im eigentlichen Sinne spricht ja vieles dafür, dass es irgendwelche interne Unstimmigkeiten bei der SG BWM gab.
So wird es wahrscheinlich gewesen sein. Nachfolger wird laut der Bietigheimer Zeitung Jochen Sandkühler soll morgen vorgestellt werden, bisher im Bereich Marketing des Deutschen Basketballbundes beschäftigt. Naja, also mit Handball muss er sich anscheinend nicht auskennen. Warten wir mal ab, wie sich das entwickelt da in Bietigheim. Und wo ich zweite Liga schon angesprochen habe, das wollen wir ein bisschen mehr zum Thema machen in dieser Sendung. In der nächsten Woche plane ich da auch ein Interview mal mit einem Verantwortlichen eines Zweitligisten. Also schauen wir mal auf die Tabelle. Wir haben erstmal den Aufstiegskampf. Leipzig ist durch, ne?
Ja, Leipzig sollte eigentlich durch sein, wobei gerade am Wochenende mich dann schon diese Niederlage jetzt überrascht hat. Also da hatte ich jetzt nicht mit gerechnet, dass Leipzig zu Hause dann gegen Nordhorn verliert. Von daher aber insgesamt auch die oberen Verfolger lassen mal Punkte liegen. Bittenfeld und Rimper haben jetzt auch nicht gepunktet. Und im eigentlichen Sinne sollte das nur noch eine Frage der Zeit sein, dass Leipzig dann am Ende den Gang in die erste Liga antritt.
Dahinter hast du gerade schon angesprochen, Bittenfeld mit 17 Minuspunkten, genauso wie Rimper und Eisenach mit 18. Dann klafft wieder eine kleine Lücke zu Platz 5 und 6, wo Coburg und Nordhorn jeweils 21 Minuspunkte haben. Alle haben da 30 Spiele absolviert, mit Ausnahme eben des Tabellenführers SCD-HFK Leipzig. Ja, ich würde sagen, das ist dann so ein bisschen Lotto 2 aus 3. Würdest du dich da anschließen? Also Bittenfeld, Rimper und Eisenach machen die beiden restlichen Aufstiegsplätze unter sich aus?
Ja, da gehe ich von aus, wobei ich, also natürlich würde man sich wünschen, dass so dieser sympathische Dorfverein Rimper dann mal auf einmal in die erste Liga kommt. Ich kann es mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass sie das am Ende auch wirklich wollen und Eisenach will. Eisenach ist jetzt wieder in der Spur nach dem Wechsel auf Velimir Petkovic und wird sich das da am Ende nicht nehmen lassen. Und auch Bittenfeld scheint einfach ein bisschen stabiler zu sein, auch wenn sie jetzt das Spitzenspiel da gegen Eisenach verloren haben. Aber ich gehe davon aus, dass es Bittenfeld und Eisenach am Ende machen werden und Rimper dann mit dem ehrenhaften 4. Platz die Saison beendet.
Hat außer Leipzig einer der möglichen anderen Aufsteiger eine Perspektive, in der Liga zu bleiben?
Naja, die Perspektive gibt es in Eisenach, denke ich schon, auch wenn sie natürlich jetzt aus dem aktuellen Kader doch sehr, sehr namhafte Spieler letztendlich verlieren. Sie verlieren links außen Elison zu den Füchsen Berlin. Heute ist auch noch bekannt geworden, dass Thomas Klenak den Verein verlassen wird. Und von daher wird man da sehen, wo die Reise für den THSV hingeht. Und das muss natürlich dann, da müssen entsprechende Verstärkungen kommen. Auch heute bekannt geworden, dass Dirk Holzner aus Saarlouis dann Ersatz für Ellison ist. Das ist natürlich schon eine etwas andere Kategorie, sag ich jetzt einmal.
Ja, so kann man das, glaube ich, bezeichnen. Aber sie können sich eben auch nicht die teuren Superstars leisten da in Eisenach und müssen clever wirtschaften. Dann kommen wir mal vom Aufstiegskampf zum Abstiegskampf. Dein Herzensverein, TuS Essen, der hatte ja lange Probleme. Jetzt sieht's relativ gut aus, haben sich ein bisschen abgesetzt am Donnerstag. Abstiegsduell gegen Bayer Dormagen in Dormagen. Ja, wer wird's denn dann am Ende schaffen? Da müssen eventuell mehrere Traditionsvereine runter. Also auf den letzten vier Plätzen, gut, Baunatal deutlich abgeschlagen, aber dann Eintracht Hildesheim, auch häufiger mal Bundesligist gewesen, TV Hüttenberg und eben Bayer Dormagen. Sind das die vier Vereine, die am Ende runtergehen? Also im Prinzip, würde ich mal behaupten, kann sich ja nur noch Dormagen da retten.
Es sieht ganz danach aus, dass Hüttenberg und Hildesheim haben jetzt schon 7 Punkte Rückstand auf Saarlouis. Von daher wird man das sehen müssen, ob die wirklich nochmal in den verbleibenden 8 Partien irgendwie ein bisschen nach oben sich verbessern können. Es sieht aber ganz danach aus, als ob der Gang in die dritte Liga angetreten werden muss von diesen beiden Vereinen. Bayer Dormagen ist derzeit noch in Schlagdistanz zu Rostock, zu Essen, zu Saarlouis. Gerade wenn man dann am Donnerstag gewinnt, dann ist man auf einmal nur noch 1 Punkt entfernt von Rostock und Essen, beziehungsweise punktgleich mit Saarlouis. Und eins sollten wir nicht außer Acht lassen. Die aufstiegswilligen Teams in der dritten Liga sind auch nicht so viele. Also vielleicht gibt's ja auch nur 3 Aufsteiger aus der dritten Liga. Also im Süden haben beide Top-Teams schon abgesagt. Im Westen will Ferndorf aufsteigen. Im Norden will Wilhelmshaven aufsteigen. Im Osten bin ich mir jetzt derzeit nicht sicher. Aber vielleicht findet man am Ende nur 3 Aufsteiger.
Das könnte dann also die Rettung sein für Bayer Dormagen, ein Traditionsverein auf jeden Fall im Handball, auch mit vielen Jahren in der ersten Bundesliga. Ich erinnere mich da noch an die Zeit vor allem, als Nikolai Jakobsen unter anderem da gespielt hat oder Andreas Thiel. Also das war auch eine ganz, ganz ordentliche Truppe. Was sind das denn für 2 Vereine aus dem Süden, die gesagt haben, nee, auf zweite Handball-Bundesliga haben wir keine Lust?
Ja, ich habe jetzt gerade noch mal in die Tabelle geguckt. Im Osten führt der SC Magdeburg 2, der ist gar nicht aufstiegsberechtigt. Das heißt, auch da kann es letztendlich nur noch auf den HCL Florenz Dresden auflaufen, ob die aufsteigen wollen. Im Süden sind es die SG Leutershausen und die SG Nussloch, wo auch sehr, sehr namhafte Spieler noch unter Vertrag stehen. Leutershausen auch in den vergangenen Jahren schon in der zweiten Liga gespielt. Die haben beide gesagt, dass sie nicht aufsteigen wollen.
Leutershausen, glaube ich, deutscher Vizemeister 91 oder 92, kann das sein, mit einem Jörg Kunze, mit einem Bernd Roos, aber da kann ich mich jetzt auch ganz, ganz fies vertun. Naja, auf jeden Fall sehr, sehr spannend auch der Kampf um den Klassenerhalt in der zweiten Liga und eben um den Aufstieg in die DKB-Handball-Bundesliga. Und wo wir von Abstiegskampf schon gesprochen haben, gerade machen wir gleich damit weiter. Christian, ich danke dir auf jeden Fall schon mal für deine Zeit und gleich ist dann Sven Andreas Bothe von Radio Blomberg bei mir und es geht dann um den TBV Lemgo. Wir kommen zum Abstiegskampf in der DKB Handball Bundesliga und ich begrüße einen neuen Gast bei uns in der Runde. Er heißt Sven Andreas Bothe und wird sich selber kurz vorstellen, für wen er denn unterwegs ist. Erstmal hallo Sven.
Ja, hallo Sascha, grüß dich, schönen guten Abend.
Ja, für welche Plattform, sagen wir es mal so, bist du denn unterwegs, was den TBV Lemgo angeht?
Ich bin unterwegs zum einen natürlich mal für unseren Fanclub Lemgoer Hexen und wir haben auf www.radio-blomberg.de eine eigene Sendung, die wir einmal im Monat bringen. Das ist der Handball-Fanclub-Talk und da ist das so, dass wir uns mit verschiedenen Themen im Bereich Handball auseinandersetzen. Schwerpunktmäßig Handball-OWL und natürlich jetzt in der vergangenen Sendung natürlich super schwerpunktmäßig die 3 OWL-Vereine, eben TBV Lemgo, GWD Minden und TuS Nettelstedt, die alle 3 ja nicht so super gut dastehen momentan in der Bundesliga leider.
Ja, das muss man wohl sagen. Es könnte 2, vielleicht sogar 3 Mannschaften erwischen, wobei das relativ unwahrscheinlich ist, dass es 3 erwischt. Aber einen wird es dann wohl doch erwischen. Wir wollen halt primär heute über den TBV Lemgo sprechen. Die letzten 3 Partien gingen allesamt verloren, nachdem man da relativ lange unter Florian Kehrmann ungeschlagen geblieben ist, mit einigen Unentschieden verpasst hat, sich ein bisschen mehr Punkte zu ergattern. Dann gab es die Niederlage bei den Füchsen Berlin, nochmal ein Sieg zu Hause gegen Erlangen, jetzt aber in den letzten 3 Spielen 0-6 Punkte. Wie optimistisch bist du noch, was den TBV und den Klassenerhalt angeht? Denn ich habe eben mal einen Blick auf den Spielplan geworfen und muss sagen, es stehen jetzt 3 Spiele an. Ja, da kann der TBV auf jeden Fall gewinnen, aber in den Spielen danach, 4 sind es dann noch weitere. Da sieht es nicht mehr so gut aus, was die Qualität der Gegner angeht, beziehungsweise ein bisschen zu gut vielleicht aus Lemgoer Sicht.
Ja, man muss den Spielplan sich mal genau ansehen, auch die Tabellensituation ansehen. Die vergangenen 10, 15 Jahre haben uns ja gezeigt, dass immer jedes Jahr eigentlich ein OWL-Verein sich aus der Handball-Bundesliga verabschiedet, in die zweite Liga geht und dann zurückkommt. Meistens waren es im Wechseljahr eben TuS Hettelstedt und GWD Minden. Ja, für Lemgo jetzt das Problem natürlich, wenn man das sieht, Bergischer HC jetzt in Lemgo ist ein Gegner, wo ich sagen muss, den darf man nicht auf leichte Schulter nehmen. Das haben sie im Hinspiel leider gemacht in Wuppertal. Mit einigen auch unglücklichen Spielerwechseln, muss ich sagen, ging das ganze Gerät hinterher dann leider dann verloren aus Lemgoer Sicht. GWD Minden in Minden in der Kamperhalle. Ja, wenn man einen Lauf hat vom TBV Lemgo aus und gut ins Spiel reinfindet, dann ist das eine Sache, wo man sagen kann, die Sache kann man nach Hause bringen mit 1 bis 2 Punkten. Wobei 2 Punkte müssen es eigentlich sein normalerweise im OWL-Derby. Aber wenn man die OWL-Derbys letzten Zeit gesehen hat gegen GWD Minden, weiß man auch, sie können in der Kamperhalle sang- und klanglos untergehen. Das kann also auch dann heißen, Endergebnis zum Beispiel 35-20. Ja, und gegen VfL Gummersbach in der Lippehandhalle in Lemgo dann wieder. Gummersbach, ein Gegner, der auch gezeigt hat, er kann viel, er kann einiges, hat er in den letzten Spielen ja auch gezeigt. Und das ist natürlich eine Sache, wo ich sagen muss, wenn man sich da nicht 100% darauf einstellt und mit dem Druck daran geht, man muss 2 Punkte holen, im Hinblick auf das Restprogramm, was dann auch kommt, ist es auch sehr, sehr schwer, die ganze Geschichte.
Für alle, die das Restprogramm des TBV Lemgo nicht kennen, was die Spiele danach angeht, es geht noch nach Flensburg am letzten Spieltag nach Kiel und die werden da vielleicht auch die Punkte und vor allem auch die Tordifferenz eventuell noch brauchen, was den Kampf um den Titel angeht. Und dann gibt es noch 2 Heimspiele gegen Hannover und gegen Hamburg. Also alles andere als leicht. Jetzt die letzten Wochen, also beziehungsweise zunächst mal nach der Übernahme der Trainerposition durch Florian Kehrmann, ist ja durchaus wieder Euphorie eingekehrt beim TBV Lemgo. Warum ist die denn in den letzten Wochen ein bisschen weggegangen und warum kann die Mannschaft nicht mehr das auf die Platte bringen, was in den ersten Wochen unter Florian Kehrmann noch so gut funktioniert hat?
Das ist eine gute Frage. Es ist natürlich so, dass die Luft bei der Mannschaft gleich auch sehr raus ist. Und es fehlt an für sich, das ist meine persönliche Meinung dabei, einfach eine Spielerfigur, eine Spielerpersönlichkeit, die den Verein wirklich führen kann in brenzligen Situationen. Das war im vergangenen Jahr noch Florian Kehrmann gewesen auf der Platte. Der ist jetzt ja weg, ist jetzt ja Trainer. Wir haben jetzt noch als einzigen alten Spieler auf der Platte noch, in Anführungszeichen jetzt, Rolf Herrmann und eben Kaspar Nielsen. Das sind die einzigen beiden noch, die jetzt da auf der Platte sind, die von den alten Spielern was reißen können. Die anderen müssen geführt werden erstmal. Und wenn dann das Spiel anfängt zu kippen, dann merkt man relativ schnell, dass dann die Mannschaft in so ein tiefes Loch reinfällt. Die spielen meist ja sehr, sehr gut. Die Spiele laufen erst gut, dann kommt die zweite Halbzeit, die ersten 10 Minuten der zweiten Halbzeit. Dann hat man so Ergebnis hinterher, wenn man das mal sieht. Erst 10 Minuten, zweite Halbzeit, Lemgo, 0 Tore. Und da zieht natürlich jeder Gegner gnadenlos weg. Das ist ein Problem, was wir da haben.
Siehst du in den nächsten Spielen einen Akteur, der vielleicht noch, ja, ich sag mal, relativ spontan in so eine Rolle schlüpfen kann, dem du auch zutraust, dass er jetzt noch Verantwortung übernimmt in so einer kritischen Phase? Oder bist du da eher pessimistisch, was das angeht?
Optimistisch natürlich schon. Tim Schneider ist da mein Mann natürlich absolut, muss ich sagen. Tim ist wirklich ein guter Spieler, hat das auch gezeigt, hat auch einiges schon gerissen in Lemgo. Und ich denke mal, wenn man den machen lässt, dann kann der bestimmt auch noch für den TBV Lemgo einige gute Aktionen noch bringen. Und optimistisch muss natürlich schon auf jeden Fall sein, dass Lemgo, es geht gar nicht anders. Wenn man da nicht optimistisch ist und pessimistisch in die Zukunft blickt, das haben wir jahrelang in Lemgo gehabt, dass pessimistisch in die Zukunft geblickt worden ist. Das können wir uns jetzt nicht mehr leisten. Jetzt mal wirklich sagen, optimistisch in die Zukunft. Es müssen die Punkte her. Die Lippehandhalle muss der Hexenkessel werden. Die Mannschaft muss auf einer Welle der Euphorie wirklich nach vorne gebracht werden, dass man vielleicht sogar am Ende zu Hause, sogar gegen Hannover und gegen HSV sogar noch 4 wichtige Punkte holt.
Wenn wir jetzt aber mal knallhart auf die Tabelle gucken, Sven, dann sieht man, Lemgo ist im Moment 17. 2 Punkte hinter dem rettenden Ufer. Das Torverhältnis ist noch relativ gut, mit das Beste von allen Vereinen, die da unten um den Klassenerhalt kämpfen. Aber was sagt denn der Plan B? Glaubst du, die gehen auf jeden Fall, wenn es denn dazu kommen sollte, mit Florian Kehrmann in die zweite Liga? Und wie wären denn die Aussichten deiner Meinung nach, sofort wieder hochzukommen? Du hast ja gesagt, in den letzten Jahren gab es dann immer ein Team aus Ostwestfalen, das abgestiegen ist, aber dann sofort wieder hoch. Aber der TBV Lemgo hat jetzt seit vielen, vielen Jahren in der ersten Liga gespielt. Ich weiß gar nicht, wann die das letzte Mal überhaupt in der zweiten Liga gespielt haben.
Wir sind seit 1983 in der ersten Liga und seit 1983 auch nicht mehr abgestiegen. Also seit 83 durchgehend dabei. Das ist ja auch ein Problem in Lemgo, weil die meisten Leute in Lippehandhalle jetzt sind, die kennen keinen Abstiegskampf. Die kennen nicht 1983 Situation, dass Lemgo erst ganz am Ende gerettet worden ist, beziehungsweise 1984, wo wirklich im letzten Spieltag das rettende Ufer kam, dann ein Jahr später wieder ein Abstieg droht. Das ist ja schon jetzt über 30 Jahre hin. die Leute, die jetzt da sind, die kennen Meisterschaft, die kennen DHB-Pokalsiege, die kennen Europapokalsiege, die kennen sowas gar nicht eigentlich. Und es muss natürlich erstmal in erster Linie das Publikum mit der Sache umgehen können. Die Mannschaft selbst natürlich auch. Wenn man natürlich mal sieht, den Tabellenkeller, Bietigheim, denke ich, ist weg. Lemgo minus 27 Tore mit 18 zu 40 Punkten ist eine sehr üble Sache. Da müssten wirklich schon 2 bis 3 Siege jetzt her, um einigermaßen rauszukommen aus der ganzen Geschichte da unten. Ja, wenn Lemgo in die zweite Liga absteigt, ich sage immer so, in Lemgo, wenn das Thema kommt, guckt euch Großwallstadt an als abschreckendes Beispiel. Großwallstadt ist runtergegangen in die zweite Liga und sind aktuell in Tabellen 7. da unten drinne und kommen auch nicht mehr hoch vorläufig. Also wenn Lemgo in die zweite Liga abgeht, dann glaube ich, dann werden sie da erstmal nicht so schnell wieder rauskommen. Ist meine ganz offene Meinung. Also sie dürfen eigentlich nicht absteigen. Wenn sie runtergehen, dann bleiben sie auch unten.
Auch mit Florian Kehrmann auf der Trainerposition oder denkst du, dass der Verein da irgendwie dann noch eine Reißleine ziehen wird? Kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, weil dann hätten sie den ja auch sofort verbrannt. Das ist ja eine Institution im Verein.
Ja, mit Institutionen verbrennen ist der Verein ja ganz groß gewesen in den letzten Jahren. Leider siehe mal die Personalie Cebu oder die Personalie Schorsch Bauer. Nein, verbrennen können sie nicht. Sie müssen an Florian Kehrmann schon festhalten, auch in der zweiten Bundesliga. Und man muss sich mal den Kader angucken in der zweiten Bundesliga. Wer geht jetzt alles weg? Das sind Leute, die jetzt den Verein verlassen. Das ist Peke, der weggeht. Das ist Lemke, der weggeht. Das ist Feile Bechtdorf, der weggeht. Das heißt also, es fehlen schon mal wirklich schon mal Leute, die wirklich sehr, sehr gut sind. Und man weiß auch nicht jetzt, wer für den anderen Leuten noch alles Zweitliga-Verträge hat und wer die Erstliga-Option bei sich drin hat. Und es kann falsch passieren, dass wir dann in der zweiten Liga einen ganz neuen TBV Lemgo sehen mit vielleicht noch einigen wenigen Stammspielern. Und ich will jetzt also auf keinen draufhauen, aber muss mal ehrlich sein, wenn jetzt ein Handballer, zum Beispiel jetzt mal unser Torwart Nils Dressrüsse, ein gutes Angebot bekommt, der muss sein Geld damit verdienen, dann würde ich ihm das nicht übel nehmen, wenn er sagt, ich gehe. Und dann müssen wir in der zweiten Liga halt eben sehen, was wir machen dann eben, welchen Torwart wir dann kriegen dann, weil dann Beutler auf jeden Fall auch weg ist dann. Der ist ja eh nur ausgeliehen. Ja gut, über Tom Bauer braucht man nicht zu reden großartig. Ich denke mal, der hat sich selber eliminiert in Lemgo. Also das wird kadermäßig eine ganz böse Sache. Da hat Florian Kehrmann eigentlich, wenn er in die zweite Liga geht, ja, fast schon Lemgo-Youngster-Kader eigentlich, mit dem er arbeiten kann.
Das hört sich auf gar keinen Fall relativ gut an für alle TBV-Fans. Welche Rolle würdest du denn da Jörg Zereike zuschreiben in dieser ganzen Situation?
Ja gut, Zereike kann im Prinzip jetzt seine Arbeit machen, kann sehen, dass er seine Arbeit gut macht und kann sehen, dass er ein Tier von Lemgo in der ersten Bundesliga hält. Das ist momentan seine Aufgabe. Viel anderes kann Rocco momentan nicht machen. Ich denke mal, das versucht er auch auf jeden Fall auch. Was dann in der zweiten Liga ankommen wird, ist die andere Frage. Muss in der zweiten Liga auch gucken, wie groß ist der Etat, kann man sich Rocco Zereike überhaupt noch leisten in der zweiten Liga? Ist auch noch die Frage dabei.
Also einige Fragen, die in Lemgo noch beantwortet werden müssen, vor allem natürlich erstmal sportlicher Natur. Kurze Einschätzung deinerseits noch zu der neuen Trainerpersonalie beim TuS N Lübbecke. Wenn du ja OWL-Experte bist, dann würde ich dich auch gerne ganz kurz dazu befragen. Sead Hasan Efendic sitzt da mittlerweile auf der Trainerbank. Warst du ähnlich überrascht wie ich, dass er jetzt da der neue Coach ist?
Ich konnte es erst nicht glauben. Ich habe auf den Kalender geguckt, ist ja schon der 1. April. Nee, war er nicht. Und dann habe ich gedacht, Wahnsinn. Und wir haben es jetzt auch gesehen jetzt, wie Nedelstedt gespielt hat in den letzten Spielen. Also ich fand, das war schon wirklich ein gutes Osterei, was sich da selber gegeben haben. Oder ein vorzeitiges Weihnachtsgeschenk. Also es war wirklich eine Sache, wo ich sagen muss, Hut ab. Also das war wirklich ein Paukenschlag für OBL.
Und vor allem einer, der funktioniert hat mit Hasan Efendic, scheint man sich da unten rauszuarbeiten. Ja, dann brauche ich von dir jetzt mal einen finalen Tipp. Ich frage ja immer meine Gäste gerne, wer dann am Ende runtergeht. Würdest du tatsächlich sagen, es erwischt Lemgo und wen erwischt es noch? Auch Friesenheim hat ja da Chancen. Die haben ein relativ gutes Restprogramm, sehr schlechtes Torverhältnis, aber da muss beispielsweise GWD noch sehr aufpassen.
Ja, Friesenheim ist natürlich ein Überraschungskandidat, weil Friesenheim einige Spiele gewonnen hat und Punkte geholt hat, wo man es echt nicht geglaubt hätte, wo man sich echt die Haare gerauft hat, gesagt hat, wieso gewinnen die das jetzt? Und genauso HCR Lang gegen Flensburg unentschieden, da habe ich auch gedacht, das kann eigentlich jetzt nicht wahr sein normalerweise, das gibt's eigentlich gar nicht. Ja, wer geht runter? Bietigheim, auf jeden Fall, brauche ich darüber zu reden. Erlangen, ja, wäre schade für Basti Preis, aber ich denke mal, Erlangen ist ein ganz heißer Kandidat momentan, 16 zu 24 Punkte, minus 102 Tore, jetzt die Frage.
Du musst dich entscheiden, Sven.
Ich muss mich jetzt entscheiden, es muss schnell gehen. Ich denke mal, es wird knapp am Ende. Ich momentan mal mit die 2000 Fenster raussehen. Lemgo am Ende, 15. so eben noch. Friesenheim wird es nicht packen, scheitert im Restprogramm und an sich selber. Und ja, tut mir leid, ich denke mal, dass am Ende dann ja vielleicht auch noch Barlingen runtergeht oder so noch, dass die auch noch den tiefen Fall noch machen mit ihrem Restprogramm von da oben, wo sie jetzt sind. Der kommt auch noch, hoffe ich mal, einfach mal. Man muss ja auch sehen, wie dicht die Punkte übereinander liegen da unten. Es sind ja immer nur 1 bis 2 Zähler ja immer nur. Und wenn man da zweimal verliert und der andere zweimal gewinnt, ist man ja schon durch eigentlich nach unten durchgereicht dann.
Es kann sehr, sehr schnell gehen. Allerdings ist Barlingen ziemlich heimstark und durchaus mal in der Lage, wenn ich mal gucke, da auf das Restprogramm, haben Friesenheim noch zu Hause, haben Melsungen und die Füchse Berlin zu Hause. Das sind Mannschaften, die auf jeden Fall in heimischer Halle schlagen können. Ich habe da ein bisschen bei dir die OWL-Brille durchgehört, ne? Aber es sei auf jeden Fall allen Handballfans in Ostwestfalen zu wünschen und schauen wir mal. Der Abstiegskampf begeistert auf jeden Fall alle Handballfans in Deutschland. Sven, ich danke dir recht herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast. Und bei uns gibt es natürlich noch das allseits beliebte, hoffe ich zumindest, Interview der Woche, dieses Mal mit Marcel Schiller von Frisch auf Göpping. Und daher lohnt sich also das Dranbleiben. Es ist wieder Zeit für unser Interview der Woche. Letzte Woche war Erik Schmidt bei uns zu Gast und dieses Mal begrüße ich einen Spieler, bei dem ich mich ein bisschen wundere, dass er noch nie für Deutschland gespielt hat, weder im Juniorenbereich noch in der A-Nationalmannschaft, aber vielleicht ändert sich das noch. Marcel Schiller von Frisch auf Göpping ist bei mir. Hallo Marcel.
Hallo.
Ja, du kommst aus einem kleinen Dorf, würde ich jetzt einfach mal behaupten, weil ich habe nicht genau nachgeschaut. Ich habe nur gesehen, Detting an der Erms heißt der Ort. Wie kommt man denn da zum Handball?
Ich bin über meinen Papa zum Handball gekommen. Der hat jetzt auch nicht wirklich hoch gespielt oder erfolgreich, aber hat halt Handball gespielt und hat dafür auch immer früher einen relativ großen Aufwand betrieben. Und ich bin dann relativ früh in der Jugend dann nach Neuhausen gewechselt. Das ist 6 Kilometer von meinem Heimatverein entfernt und das war die richtige Entscheidung. Deshalb bin ich jetzt hier.
War nicht die schlechteste Entscheidung, das ist wohl wahr. Ja, gab es für dich irgendwelche anderen Sportarten eigentlich dann neben Handball? Weil normalerweise muss man ja sagen, dass alle immer Fußball spielen wollen als Kinder, ne? Oder du bist gerade auch in der Zeit groß geworden, bist ja großer NBA-Fan, wie ich feststellen konnte, wo Basketball richtig groß war auch in Deutschland.
Ja, also Basketball habe ich immer nur mit meinen Freunden auf dem Sportplatz gespielt. Mal 1 gegen 1 oder 2 gegen 2, aber ich war mit 3, 4 habe ich Handball angefangen, habe nebenher Tennis gespielt und habe mich dann auch so in der C-Jugend, B-Jugend, das weiß ich, Alter von 14, habe ich mich dann entschieden, nur Handball zu spielen und bin jetzt sehr froh, dass es dann so gut geklappt hat.
Kann man wohl sagen, dass das einigermaßen gut geklappt hat. Ja, du hast jetzt gerade schon gesagt, in der C-Jugend hast du dich dann dafür entschieden, dich auf den Handball zu konzentrieren. Wie schwer ist das denn so, dann in der Jugendzeit zu sagen, ja, am Wochenende die Freunde, die gehen feiern, vielleicht auch mal ja das erste Bierchen getrunken dann und selber muss man verzichten. Wie schwer ist dir das gefallen? Oder ist das dann gar nicht so schwer gefallen, wenn du aus eher einem kleinen Ort kommst, wo vielleicht nicht so viel los ist?
Also früher war ich da sehr ruhig. Also ich habe sehr lange gar nichts mit Alkohol am Hut gehabt, wollte auch nicht. Das Umfeld von mir war auch nicht so, dass sie gesagt haben, sie gehen feiern und ob ich mit will oder so. Ich glaube, ich habe das erste Mal mit 16 was getrunken und das war auf einem Turnier. Ja, also ich hatte da eigentlich nie Probleme und habe da eigentlich auch nicht auf viel verzichten müssen.
Hast du denn ein Vorbild gehabt, an dem du dich orientiert hast? Vielleicht einen konkreten Namen sogar, den du uns nennen kannst?
Also früher war es ja so, dass ich immer nur im Rückraum gespielt habe in der Jugend und war deswegen sehr fasziniert vom Stefan Löfgren. Ich habe das erste Mal auf Linksaußen gespielt, das war bei unserer deutschen Meisterschaft in der A-Jugend. Und ja, deswegen gab es eigentlich von außen auf außen nie so richtige Vorbilder, sondern eher im Rückraum. Aber dann später, gerade Christiansen, Eggert, Gensheimer, das sind natürlich schon so Top-Leute gewesen oder sind jetzt auch noch Top-Leute.
Wie kam das dann damals, dass du unbedingt, beziehungsweise nicht unbedingt, das ist das falsche Wort, dass du auf links außen sozusagen abgeschoben wurdest? Und wie hat dir das selber gefallen? Weil im Rückraum hast du ja viel mehr Einfluss auf das Spiel.
Ja, ich weiß nicht. Ich habe das Pech gehabt, in der Jugend habe ich immer nur halb rechts gespielt und auch in der Württemberg-Auswahl habe ich immer nur halb rechts gespielt. Und da ist halt natürlich auch die Perspektive nicht so groß als Rechtshänder und dann fehlt noch ein bisschen die Größe und ich habe immer so ein bisschen auf links außen, weil mir das immer Spaß gemacht hat, wenn man da von außen, hat man halt dann eher die Trickwürfe gehabt, das war immer schon, hat mich das fasziniert und ja, dann bin ich halt bei den Aktiven, das war mit 15 oder so, habe ich das erste Mal mittrainiert, bin dann ein bisschen auf links außen und das hat dann ganz gut geklappt.
Du bist ja dann auch von dieser Linksaußenposition relativ erfolgreich in die zweite Liga dann irgendwann durchgestartet mit dem TV Neuhausen. Ich glaube 2008, 2009 hast du in der dritten Liga mit Neuhausen dann den Aufstieg in die zweite Liga geschafft. Korrigiere mich, wenn ich da falsch liege.
Ah, das genaue Datum weiß ich jetzt nicht genau, aber das stimmt, ja.
Ja, und dann seid ihr in die erste Liga aufgestiegen. Gehen wir aber mal zurück auf diese Zeit da in der zweiten Liga. 17, 18 Jahre alt bist du da gewesen. Wie lief das dann eigentlich mit der Schule? Konntest du das noch so richtig durchziehen? Wie viel Aufwand ist das dann gewesen für dich als junger Schüler ja im Prinzip noch?
Also ich war auf der Realschule und mit 16 war dann auch meine Schule vorbei. Ich habe dann, während wir dann in die zweite Liga aufgestiegen sind, habe ich ein freiwilliges soziales Jahr gemacht und hatte dann nicht so richtige Probleme. Klar, das war schon enorm stressig, indem man halt bis um 5 oder so arbeiten war und danach gleich ins Training. Man musste dann auch mit dem Geschäft ein paar Kompromisse eingehen, aber die waren da zum Glück sehr rücksichtsvoll und deswegen gab es da eigentlich nie große Probleme.
Heißt das, dass du dich im Prinzip danach komplett auf den Handball konzentriert hast?
Ja, schon, aber ich habe auch dann nach dem sozialen Jahr habe ich eine Ausbildung gemacht als Physiotherapeut. Die ging 3 Jahre lang. Das war eine enorm stressige Zeit. Gerade mit dem, da ist die zweite Liga nach dem Jahr war dann eingleisig. Das heißt, man hatte mehr Spiele, längere Auswärtsfahrten und mein Alltag ging halt um 8 Uhr morgens los und ich bin dann um 5, 5:30 aus der Schule rausgekommen und dann direkt ins Training. Und das war dann schon sehr stressig, aber ich bin froh, dass ich die Ausbildung habe und ja, dass es alles so gut geklappt hat.
Hast du irgendwann in der Zeit mal überlegt, mit dem einen oder anderen vielleicht hinzuschmeißen, zu sagen, das ist mir einfach zu viel?
Nee, da muss ich auch sagen, da habe ich, meine Eltern sind da sehr streng, in Anführungszeichen, weil sie halt genau wissen, man kann meistens nicht vom Sport leben und es ist immer wichtig, was nach dem Sport zu haben und das haben sie mir so eingetrichtert und das war mir dann auch sehr wichtig. Und deswegen habe ich gewusst, ich muss die 3 Jahre muss ich kämpfen und mich durchhauen und bin einfach froh, dass ich es jetzt auch geschafft habe.
Man muss ja sagen, im Endeffekt, jetzt kannst du dich anscheinend ja sehr gut auf den Handball fokussieren oder machst du da noch irgendwelche Weiterbildungen? Denn Physiotherapeut, da muss man ja immer viel dazulernen, immer regelmäßig auch.
Ja, da muss man sehr viel dazulernen. Das ist gerade das große Problem. Also ich habe dann noch, als ich in Neuhausen gespielt habe, das war auch in der ersten Liga, da habe ich dann ein bisschen nebenher gearbeitet. Da hatten wir nicht so viel Training. Das kann man hier leider nicht machen. Fortbildungen ist halt das große Problem, das ist manchmal über eine Woche oder am Wochenende und das ist halt gerade das Problem, weil du kannst nicht eine Woche im Training fehlen und am Wochenende sind die Spiele, also eher nicht so gut.
Bist du dahingehend vielleicht sogar ein bisschen überrascht von dir selbst, dass das sportlich so gut funktioniert, dass du trotz der Sachen, die du vielleicht noch nebenher hast, den Sprung in die erste Liga ja irgendwie so problemlos geschafft hast?
Ja, also ich bin da sehr froh und ich bin überglücklich, weil auf Linksaußen gibt es so viele gute Leute, gerade in der deutschen Liga und das Perfekte ist halt, Göppingen ist dann dazu noch nicht weit weg vom Heimatverein. Ich fahre 14 Minuten, bin ich zu Hause bei meiner Familie. Ich glaube, das gibt es nicht so oft und deswegen bin ich überglücklich und ich bin einfach froh, dass ich mein Hobby zum Beruf machen konnte und dass es so gut klappt.
Wenn wir jetzt mal auf die Zahlen schauen, also mit Nahhausen in den ersten Spielen, 27 waren es in deiner ersten Erstligasaison, über 170 Tore, dann in Göppingen in der ersten Saison dort in 33 Spielen, 128 Tore, jetzt bist du schon wieder richtig gut mit dabei, schon wieder über 170, du wirst deine persönliche Bestleistung auf jeden Fall einstellen. Ja, wann ruft denn der Bundestrainer mal an?
Das weiß ich nicht, das ist halt auch das große Problem. Es gibt so viele große Talente, Deutsche. Man hat mit einem, für mich den weltbesten Linksaußen, dem Uwe Gensheimer, halt eine Person vor sich. Da wird man erst nicht vorbeikommen. Und ich bin einfach froh, dass es bisher im Verein so gut läuft. Und wenn dann irgendwann mal ein Anruf kommt, dann bin ich natürlich überglücklich, weil das ist ein Traum von jedem jungen Spieler, mal für die Nationalmannschaft zu spielen. Und ich habe letztes Jahr ein bisschen schnuppern dürfen. Ich hatte einmal die Nationalmannschaft und das war natürlich ganz neu für mich, mal ein Trikot mit einem Adler auf der Brust zu tragen und das Gefühl, das hätte ich natürlich gerne öfters, aber man kann das nicht beeinflussen. Ich kann nur meine Leistung bringen und den Rest kann ich leider nicht beeinflussen.
Dann sprechen wir doch mal ein bisschen konkreter noch über deine Leistung. Man hat ja immer so Sachen, die man verbessern will. Und normalerweise spricht man auch nicht gerne über Stärken. Also lass uns noch mal über die Schwächen sprechen, die du hast. Gibt es irgendwelche konkreten Sachen, außer vielleicht Erfahrung? Ich meine, das kommt ja sowieso mit der Zeit, wo du weißt, da muss ich auf jeden Fall noch besser werden.
Ja, das ist eine gute Frage. Also Abwehr ist natürlich, man kann überall immer dazu lernen. Das wäre, ich glaube, verrückt zu sagen, man ist in irgendeinem Bereich völlig zufrieden und da lernt man nicht mehr weiter. Ich gehe in jedes Training, versuche meinen Wurf zu verbessern, noch andere Varianten zu machen und einfach konstanter zu werden. Das ist eigentlich das große Ziel. Als Außen brauchst du Konstanz und musst halt deine Würfe, die du auch hast, musst du gut nutzen. Und ich denke, daran möchte ich am meisten arbeiten und das noch verbessern.
Auf das mit der Abwehr bist du jetzt aber nicht genauer eingegangen. Kannst du dir vorstellen, vielleicht irgendwann mal auf halb zu decken? Ist das ein Ziel für dich vielleicht?
Abwehr ist ja, das ist natürlich ein, das wäre ein großes Ziel, mal auf halb zu decken, weil auf halb zu decken ist natürlich gleich noch viel flexibler für den Trainer. Ich habe jetzt auch, ich bin das erste Jahr jetzt mal ein bisschen bei 5-1 bin ich vorgezogen. Das war auch am Anfang sehr schwierig für mich, weil es halt sehr ungewohnt war, aber es klappt ganz gut und ich merke einfach, wie ich in der Abwehr immer besser werde und ja, deshalb, ich würde dann schon noch ein bisschen gern steigern, damit ich einfach vielleicht in Zukunft auf halb oder noch besser auf der vorgezogenen Position decken kann.
Das hört sich doch gut an, zumindest vor euren Trainer. Der wird auch sehr zufrieden gewesen sein mit dem Sieg am Wochenende gegen Lemgo, auch wenn es in letzter Sekunde erst den Siegtreffer durch den Knäule gegeben hat. War das, um jetzt mal auf das aktuelle Sportliche einzugehen, so ein kleiner Befreiungsschlag für euch?
Ja, Befreiungsschlag auf jeden Fall, klar. Ich meine, wir haben daheim auch schon gegen Balingen haben wir gewonnen. Das war natürlich auch sehr wichtig. Derby ist natürlich immer was Besonderes und da haben wir eigentlich auch relativ souverän gespielt. Davor hat es leider nicht so geklappt. Da haben wir unentschieden gespielt gegen Gummersbach. Ja, also Befreiungsschlag würde ich jetzt nicht sagen. Wir sind halt unglaublich froh, damit wir die 2 Punkte behalten haben und nicht nur 1 Punkt, gerade zu Hause, weil wir stehen bisher so gut da und wollen einfach versuchen, bis zum Ende der Saison auch so gut wie möglich vorne stehen zu bleiben.
Ihr seid sehr, sehr gut in die Saison reingekommen, ne? Und dann seid ihr zuletzt ein bisschen in so ein Loch reingefallen. Gibt es dafür eine Erklärung?
Ja, der Monat Dezember war für uns natürlich gar nicht gut. Da sind wir richtig gut gestanden und haben dann kam der Dezember, hatten sehr viele Verletzte und da lief es dann gar nicht. Haben wir auch in Bietigheim verloren, was natürlich für alle ein Schock war. Also nicht gegen Bietigheim, aber unsere Ziele waren halt, so souverän wie möglich gegen die unteren Mannschaften zu spielen, was uns eigentlich auch sehr gut gelingt. Wir haben nur Probleme gegen die ganz großen Mannschaften. Da haben wir bisher leider nur 1 Punkt, glaube ich, geholt. Ja, doch, so ist.
Was muss denn da noch besser werden? Was fehlt euch? Wie viel fehlt euch deiner Meinung nach, um vielleicht, sage ich mal, zumindest mit so einem SC Magdeburg mitzuhalten?
Ah, ich denke einfach generell die Konstanz. Wir spielen eigentlich zum Teil richtig gut. Auch jetzt in Flensburg sind wir 5 Tore vorne, aber haben dann einfach keine Konstanz und machen zu einfache Fehler, ein bisschen unkonzentriert. Ich sage immer gern, der Killerinstinkt fehlt bei uns, weil wir sind oft deutlich vorne. Auch beim Bergischen HC waren wir 6-7 Tore vorne und haben dann einfach wieder einen Vorsprung hergegeben. Dort haben wir unentschieden gespielt, in Flensburg verloren. Wir müssen einfach noch frecher werden und konstanter, damit wir den Vorsprung ins Ziel tragen.
Wie wichtig sind denn da solche Personen wie ein Sako Jesum oder so ein Mimi Kraus? Wie viel kannst du persönlich von denen mitnehmen in deine weitere Karriere? Sprichst du dann ja beim Training mal länger mit diesen Spielern?
Also ich denke, einer der wichtigsten Spieler für die Mannschaft. Das ist eigentlich der Kopf der Mannschaft, gerade Mimi Kraus auf der Mittelposition. Ist ein Spieler, der das ganze Spiel lenken und leiten muss. Sako Jesum ist auf der Königsposition. Das sind so die wichtigsten Spieler. Klar, die, wo dahinter kommen. Tim Knäule ist genauso wichtig. Der Rückraum ist einfach generell für die Mannschaft eigentlich das Wichtigste. Und klar, die haben sehr viel erlebt. Mit denen redet man gerne, um einfach, ja, dazu zu lernen. Und das klappt ganz gut.
Reicht's denn dann am Ende für Platz 5? Das ist ja die entscheidende Frage für alle Fans von Frisch auf Göppingen. Ihr habt ein relativ schwieriges Restprogramm, habe ich gesehen.
Ja, also zu Hause haben wir ein Programm, wo wir wissen, dass wir die Spiele gewinnen sollten. Wir spielen jetzt in Hamburg. Wir haben in Hamburg immer gut gespielt und wir sind überzeugt, dass wir dort auch 2 Punkte mitnehmen können. Klar, in Kiel, ja, da fahren wir hin und gucken halt mal, was passiert. Ich denke, da kann man jetzt nicht davon ausgehen, dass man irgendeinen Punkt mitnimmt. Und sonst Melsungen und Wetzlar. Klar, Melsungen ist das direkte Duell. Und wenn man da einen Punkt holt, das wäre natürlich perfekt. Aber wichtig ist jetzt einfach, von Spiel zu Spiel zu denken. Ich denke, das Wichtigste ist jetzt erstmal gegen Hamburg. Wenn man in Hamburg irgendwie einen Punkt holt oder 2, das wäre natürlich schon richtig gut. Und dann muss man zu Hause nachlegen.
ich glaube, ein Kantersieg in Kiel ist nicht einzuplanen. Soweit möchte ich mich mal aus dem Fenster lehnen, aber auf jeden Fall hast du schon gesagt, die Heimspiele, die sind alle machbar und ja, vielleicht gelingt euch ja auswärts noch der ein oder andere Punkterfolg. Marcel, ich möchte mich herzlich bei dir bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast, hier in der Sendung mit dabei zu sein. Das war es mehr oder weniger für unsere heutige Ausgabe schon und ich möchte noch das Quiz aus der Vorwoche auflösen. Da habe ich danach gefragt, wer der letzte Bundesliga-Aufsteiger war, der in seiner Premierensaison bzw. in seinem Aufstiegsjahr in den Top 10 gelandet ist. Das war 2009, 2010. Der TuS N. Lübbecke, Platz 10 war es dann nämlich genau am Ende mit 26 zu 42 Punkten, aber satte 14 Zähler hinter Rang 9. Also da gab es noch eine richtige Zweiklassengesellschaft in der Bundesliga. Das hat sich in dieser Spielzeit ja ein wenig geändert. Und die neue Quizfrage ist die: Zvonimir Serdarusic hat die meisten Titel geholt als deutscher Meister als Trainer. Das werden die meisten Handballfans sicherlich wissen. Wer hat denn die zweitmeisten geholt? Wer das weiß, der kann uns gerne schreiben und natürlich sowieso immer vorbeischauen. Entweder unter facebook.com/kreisab oder bei Twitter @kreisab.de. Ich sage danke fürs Zuhören und bis nächste Woche.